Herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde. Freut mich, dass wir uns wieder hören zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Und es freut mich, heute einen weiteren Gast an Bord zu haben. Kein Tennistrainer, kein Leiter einer Tennisschule, sondern ein ja, positiv verrückter, warum sage ich vielleicht später noch, leidenschaftlich angefressener Tennisspieler aus der Schweiz, aus dem Raum Basel, der Noel Müller, der auch ein Podcast betreibt, den Sip and Charge, und der die Plattform Tennis Schweiz betreibt. Was genau das ist, das wird er uns gleich alles im Detail erzählen. Aber erstmal herzlich willkommen, lieber Noel. Freut mich, dass du mit dabei bist.
Hallo zusammen, danke schön für die Einladung, lieber Timo.
Gut, mal für die, wo dich nicht kennen, in der Schweizer Tennisszene, bist relativ bekannt, was mir so schon zu Ohren gekommen ist. Man kennt dich über die Region raus. Aber mal so für die Deutschsprachigen, für die Österreicher, für die Luxemburger, wer da alles mit am Start ist, mal vielleicht ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was ist dein Bezug zum Tennis? Und ja, warum bist du vielleicht so ein positiv verrückter Tennisspieler?
Ja, positiv verrückt sicher, weil es einfach sehr viel Leidenschaft dahinter ist. Das ganze Projekt hat sehr viel Leidenschaft. Das Projekt Tennis Schweiz jetzt angesprochen oder auch der Podcast Zip and Charge, wie du sagst. Und es ist eigentlich aus Jux entstanden, wo wir dann später noch darauf zurückkommen. Und ich bin auch nicht der 0815, sagen wir, Content Creator oder Influencer, wo ja du auch ein bisschen kritisch siehst, sondern es geht dort richtig positiven Journalismus auch, aber auch kritisch hinterfragend. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir aufgebaut habe. Ja, und in Deutschland will man es sicher nicht so kennen, wie es auf die Schweizer Spieler abzielt und weniger das internationale Tennis, wobei im Podcast dann halt schon. Das können wir dann noch differenzieren, denke ich, im Verlauf dieser ganzen Folge.
Ja, jetzt müssen wir vielleicht schon gleich vorneweg auflösen, oder ich muss auflösen, warum positiv verrückt, warum oder wie bin ich überhaupt auf Noel, auf Tennis Schweiz mehr oder weniger aufmerksam geworden. Das war im letzten Winter und wir haben ja die Situation in der Schweiz, dass man halt ja hallenmäßig teilweise lokal nicht ganz so gut ausgestattet sind. Und da wird man dann im Instagram, in der Suche, wird mir ein Tennisspieler eingeblendet, der abends, ich glaube, 21:30 Flutlicht, -2 Grad, schön warm eingepackt, da irgendwo in der Region Basel auf dem Platz unterwegs ist und seiner Leidenschaft nachgeht. Dann habe ich im ersten Moment gedacht, geiler Junge, der nimmt's wenigstens, nein, der nimmt's wenigstens seriös, der kennt keine Ausreden, auch wenn es vielleicht an der Schmerzgrenze ist. Und da habe ich gedacht, den muss ich mir mal folgen, den muss ich mir mal krallen. Und dann habe ich ja so eine Bucketlist, wo ich sage, die müssen mal in einen Podcast kommen, mit denen muss ich mal drüber reden, weil wir ja auch die Zielgruppe, die wir im Podcast haben, sind ja ehrgeizige, ambitionierte Hobby-Tennisspieler. Und ich denke, wer da jetzt heute zwischen den Zeilen zuhört, der wird auch einiges von dir als Tennisspieler mitnehmen können, wie du tickst, was deine Leidenschaft ist. Und ja, deshalb sind wir da eigentlich mal auf die Idee gekommen, den Noel mal anzufragen. Hey, wie sieht's aus, Herr Spock? Kommst mal in den Podcast rein? Also das ist so die Story dahinter über den positiv verrückten Tennisspieler. Aber ja, gib uns vielleicht mal Einblick. Fangen wir vielleicht mal mit Tennis Schweiz, mit der Plattform an. Was ist es? Wie bist du da drauf gekommen? Gib uns da mal ein bisschen Infos.
Ja, das Ganze hat eigentlich mit einem anderen verrückten Tennisspieler zu tun, wo wir also diskutiert haben, nach dem Rücktritt Federer, wo das ganze Laver Cup Zeug zu Ende gegangen ist, haben wir so gesagt, ja, und was kommt jetzt? Man liest gar nichts. Man liest von der Futures-Stufe nichts. Challenge Tour muss eine Spielerin oder Spieler auch schon einen Titel gewinnen, dass überhaupt etwas in der Zeitung steht. Und gegen oben raus ist gar nichts rum oder es kommt nichts nachher. Und dann hat er so gesagt, ja, fahr doch du mal an, von berichten. Und dann habe ich so zuerst gelacht. Und irgendwann ist gedacht, es wäre eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, einfach mal anzufangen, schauen, wo die stehen, was sind die Top 10 je von der Schweiz, was machen die für Resultate, wo sind ja die Turniere unterwegs und vor allem, was heisst es überhaupt, auf einer ITF, auf einer Futures Tour zu spielen? Ist das so Friede, Freude, Eierkuchen, wie man es auf der ATP und WTA Tour sieht, oder ist das dann eben doch ein bisschen, wie es am Schluss ist, sehr hartes Brot, wo einfach mehrere hundert Spieler wollen in die Top 100 kommen und das nur die wenigsten schaffen. Und dann habe ich mal ganz, ich sage mal, eher semi-professionell angefangen, das zu machen, nicht mit Logo, nicht mit Webseiten, einfach Instagram unwissend angefangen, mir das Wissen angeeignet, weil ich habe weder Marketing noch Influencer-Erfahrungen noch sonst etwas. Und dann ist es immer mehr relativ schnell entstanden. Lustigerweise, der erste Follower ist Severin Lüthi gewesen, obwohl er gar nicht gewusst hat, wer ich bin und wer sonst irgendwie noch hinter dieser Seite steht. Das ist immer ein bisschen kritisch, wenn man die Seite noch nicht kennt, je nach Ruf oder Reputation, die man halt eben auch hat. Und dann ist das seit dem November 22 immer weiter gewachsen. Wir sind jetzt dann 2,5 Jahre später, sind wir auf fast 5000 Follower. TikTok kommt langsam auch, Webseite kommt auch. Es ist herrlich, wie sich das entwickelt und wie wir ein Netzwerk können erstellen.
Ja, was ist deine Grundidee hinter Tennis Schweiz? Weil ich sage, du gehst ja wirklich in einen Bereich rein, wo du sagst, gut, du gibst auch Ergebnisse oder Infos von der Profitour wieder, aber hauptsächlich ja auf ITF-Ebene, auf Challenger-Ebene. Und was ist so da die Hauptidee dahinter? Ist es einfach so der, ja, der breiten Hobbyspielermasse, der Tennis-Fanbase zu zeigen, hey, schaut, da gibt's halt noch mehr wie Teichmann, wie Golubic, wie Stan. Ja, da gibt es auch unten noch ja, Spieler, die halt irgendwo, du hast das vorher richtig gesagt, das harte Brot sich erarbeiten müssen, die vielleicht auf ja, ATP-Ranking 400 stehen, WTA 500 stehen und die den harten Weg gehen wollen, müssen. Was ist so deine Idee da dahinter?
Die Idee ist, den Spieler und Spielerinnen auch eine Plattform können zu geben, schlussendlich, dass sie das können zeigen, wie sie ist. Klar, sie müssen natürlich auch gewillt sein, dass, oder Bewilligung geben, dass ich das posten darf. Sie füttern mich auch mit Informationen. Es ist immer wieder schön, wenn wir einfach die Infos bekommen und den Text können umformulieren und vielleicht noch einen Videobeitrag oder sonst einfach einen Beitrag daraus machen. Das ist immer cool und schlussendlich, es ist nicht nur das Team Vordergrund stellen, sondern vielleicht auch jetzt ganz egoistisch gesagt, auch mich ein bisschen selber weiterentwickeln im Tennis. Das heißt, vielleicht auch von denen, oder nicht vielleicht, sondern von den Informationen, die sie mir geben, profitieren. Sei das im Mentaltraining, sei das auf dem Platz, was man konditionell kann machen. Ganz einfache Geschichten eigentlich, wo man aber vielleicht als außenstehender Amateur oder Halbprofispieler gerne würde wissen. Und auf das würde ich in Zukunft gerne auch noch ein bisschen mehr eingehen.
Ja, wenn du jetzt sagst, du kriegst Informationen, das wäre jetzt so eine nächste Frage. Jetzt kommt man ja, ja klar, auf Internetrecherche kann man relativ viel rausholen, aber jetzt sage ich mal auf Challenger-Ebene, auf ITF-Ebene, wenn jetzt die Schweizer Spieler verfolgen tust, finde ich relativ wenig. Wie kommst du jetzt an die Informationen? Hast du mit der Spieler einen Deal? Sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, dass sie dir Informationen liefern. Spielerin X ist diese Woche in Marokko an einem ITF und sie gibt dir einfach, stellt dir Videomaterial zur Verfügung, sie stellt dir Textmaterial gegebenenfalls ein bisschen zur Verfügung. Wie baust du das auf oder wie kommst du an die Ergebnisse ran? Wie gehst du da den Weg?
Also Ergebnis ist am Anfang immer so die Frage gewesen, weil eben du sagst, man findet es nicht. Auch heutzutage, jetzt, ich meine, 2022 ist es noch nicht ausgeprägt gewesen, aber KI liefert dir auch nicht, erstens nicht die richtigen Resultate. Es kommen völlig falsche Sachen raus. Das heißt, man muss von Augen alles kontrollieren, weil es stimmt einfach nicht. Stand heute. Es kann sein, dass durch meine Informationen, die ich füttere, dann das KI besser wird. Das ist ja logisch, weil die greifen auf die Daten zu. Aber schlussendlich, ich kann App, wo ich, also SofaScore, darf man glaube nennen, dort habe ich die Spielerinnen und Spieler markiert und dann komme ich auch live die Resultate über. Ich kann mir einstellen, ob ich zwar jedes Break mitbekomme, das habe ich nicht, das würde ins Unermessliche gehen, aber dass Satz und Spielende Resultate kommen und dass ich dann eigentlich gerade weiss oder sicher mal gesehen und das im Hinterkopf behalte, wer wo geliefert hat oder eben vielleicht auch schon raus ist und dann auf weitere zwei, drei Apps, wo du noch Statistiken kannst raussuchen, wo stimmen. Natürlich auch dann kostenpflichtig. Oder die Spielerinnen und Spieler schreiben direkt. Das ist natürlich meistens einfacher. Und was noch dazu kommt, ist jetzt seit so ein paar Monaten, ist, man ist dann eben so gross geworden, dass man trotzdem schon bekannt ist. Und dann kommen da auch so Fanpages von gewissen Spielerinnen. Ich nehme jetzt mal einen Valentina Riser, wo eine Fanpage hat und die markieren dann einem einfach. Und das ist eigentlich relativ einfach, schnell zu reposten, wenn die den Online-Match geschaut haben, wo man ja ITF und Challenger kann gratis verfolgen. Also ITF ab 25k ist ja ein Muss jetzt, dass man streamen muss und dort kann man eigentlich alles nachschauen.
Ja, Und wo machst du dann eine Grenze für dich, wenn du jetzt sagst, du gehst bis ITF-Niveau, jetzt tust du, wo machst du eine Grenze von den Schweizer Spielern, machst du ab dem Ranking von, sei es als Beispiel mal 500 Frauen wie Herren, machst du einen Cut oder sagst prinzipiell, jeder Spieler, der anfragt, auch wenn er vielleicht erst auf ATP 900 steht, ja, dem geben wir eine Plattform, dem zeigen wir hier Möglichkeiten, sich zu präsentieren oder wie gehst du da vor?
Also meine Ideologie ist es, wenn man das so kann sagen, wenn du bereit bist, mir etwas zu geben und ich nicht einen riesen Aufwand habe, dann stelle ich dich auch aufs Portal sozusagen, also auf die Webseite, auf den Instagram, auf den TikTok-Kanal. Das ist kein Problem. Wenn du aber kommst, Turnier so und so, bitte werben, reposten, danke. Und nichts machst, mir keinen Mehrwert anbietest, was auch immer, dann sage ich sorry, aber du kannst selber einen Bericht schreiben, ich muss nicht selber den Bericht raussuchen und dann nichts mehr kommt, dann kommt einfach nichts. Also das ist jetzt ein Turnierbeispiel. Aber wenn du mir das ATP 900 oder 400, das ist mir egal. Also wenn du eine spannende Story bringst, Insights gibst über den Tennisalltag, dann sind wir nur so froh oder bin ich nur so froh, wenn das geliefert wird.
Ja.
Also jetzt mache ich keinen Cut.
Okay, gut. Das kann ja auch dann wieder für einen Spieler eine Möglichkeit sein, dass er vielleicht an einen oder anderen Sponsor rankommt, dass er gewisse Aufmerksamkeit generiert und ja, ist ja insofern auch eine gute Möglichkeit für einen Spieler, sich, sag ich mal, ja, im erweiterten Rampenlicht einmal zu präsentieren, oder?
Ja, genau eben, dass er auch gesehen wird, dass er kann etwas reposten. Ich meine, jetzt ist gerade ein Kleideranbieter, hat den Beitrag auch wieder geteilt von einer Spielerin. Und dort ist dann schon so, okay, jetzt hat man langsam einen Namen. Oder man wird auch irgendwo dann mal erkannt, wenn man eine Interclub-Partie hat oder so. Das sind alles Sachen dann, wo kommen und sich daraus ergänzen.
Wie ist das so bist du auf die erste Spieler zugegangen? Sind die auf dich zugegangen? Wie ist das so das Miteinander gewesen? Bist du da eher mit freudigen Armen empfangen worden? Oder war das so, oh ja, was will denn der jetzt? Wieso will der das posten? Wie lief das ab?
Ich glaube, gewisse sind sehr distanziert gewesen, wie sie nicht gewusst haben, wer dahinter ist. Jetzt kennt man es doch durch die ein oder andere Story, Beitrag, was auch immer, oder Podcast, kennt man wenigstens eine Stimme. Man weiß, es ist kontinuierlich. Das heißt nicht irgendwie, wir machen mal einen Monat etwas und nachher 2 Monate kommt gar nichts. Sondern der ist da, der geht auch Turnier. Ich glaube, man sieht auch, ah, doch, der führt jetzt Tennis wirklich, der hat nicht irgendwie eine böse Absicht dahinter oder die Spielerin direkt ziehen oder so. Ist manchmal auch so angekommen. Zum Beispiel hat es mal einen Bericht gegeben, wo der Spieler Dominik Stricker recht auseinandergenommen worden ist, in Blick und vielen anderen Medien, wo recht die Enthüllungen gekommen sind. Ist, glaube ich, über die NZZ gelaufen ursprünglich. Und dort habe ich ein Summary gemacht, also eine Zusammenfassung über das, was drinnen gestanden ist. Und selbst dann hat es Anfeindungen gegeben, was ich da für Informationen rausgegeben, von wo ich das überhaupt heige und so. Bis wir gecheckt haben, dass die Informationen gar nicht von mir aus sind. Also, sehr distanziert am Anfang. Cool ist dann aber mal irgendwie so gewesen, der Mac Hüsler hat dann irgendwann einfach geschrieben, wer bist du überhaupt? Und dann habe ich ihm halt Sprachmemo gemacht, geantwortet, das kurz erklärt und dann hat er so gemerkt, okay, mal, das ist glaube ich ein Guter dahinter und so und der will die Spieler auch nicht irgendwie öffentlich bloßstellen oder irgendwie, wenn es mal schlecht performt haben, in andere Hintergründe haben, sondern dass der auch mit Informationen kannst liefern, dass der auch mal kannst, sagen wir, reposten, das hilft ja beiden denen, wenn sie in den Vordergrund gestellt werden, aber ich auch gesehen werde. Von dem her ist es jetzt mittlerweile eine sehr gesunde Beziehung und ich versuche auch, das ist mir ganz wichtig, mit den Informationen, die ich bekomme, versuche ich sensibel umzugehen. Das heißt, wenn mir Henry Bennett sagt, ja, ich habe das und das, aber ich kann gar nicht spielen, ich wäre einfach froh, wenn du es nicht öffentlich sagst, dann sage ich das weder öffentlich noch irgendjemand, der mich fragt. Es gibt x Leute, fast schon täglich, was ist mit dem Henry, wenn spielt er wieder und so. Und ich sage, ich weiß es nicht, ich weiß nicht wann.
Ja, gut, das ist ja dann auch so ein bisschen, du hast das gerade angesprochen, es geht ja so ein bisschen auch in die Richtung Journalismus, was du machst mit der Plattform. Und auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, ich denke, es gibt zwei Typen, der Noel 1, der sagt vorher den Spielern, hey, ich werde das und das posten. Ist das für dich in Ordnung? Dann meint er es sicherlich sehr, sehr gut. Auch wenn in dem Post oder in dem Beitrag, sagen wir es mal, vielleicht auch das ein oder andere Kritische mit drin ist. Es ist immer die Frage, ist man kritisch oder beleidigt man den Spieler, zieht man ihn in den Dreck runter, geht es vielleicht auch sogar eine Art Schädigung rein. Der Noel 2, der würde sagen, ja, ist mir doch egal, ich schreibe, was ich will und wenn es halt den Spieler schädigt, ist nicht mein Problem. Freie Meinung, meine Sache, ich kann machen, was ich will. Du wählst ja da eher den Weg, dass du vielleicht auch sagst, hey Spieler, schau mal, das geht in die und die Richtung, oder? Wir werden das und das posten. Ist das für dich okay? Lässt du dir das teilweise, sage ich mal, absegnen? Oder sagst du doch, hey nein, das ist meine Meinung, ich darf das schreiben, wenn es dem Spieler nicht passt, okay, dann kriegt er halt keine Plattform mehr. Wie gehst du da vor?
Also, ich sage, Resultatbericht, rein Resultat, wo man auch Statistiken analysieren kann. Ja, wieso jetzt das 30% ersten Aufschlag drin gehabt, dann gewinnst du kein Match auf Profistufe, normalerweise. Höchstens beim Gegner ist es auch so, oder bei der Gegnerin. Dann kann man das so schreiben, dann habe ich auch keine Zeit, um das noch fragen und dann 8 Stunden warten, bis ich eine Antwort habe. Weil gewisse Spielerinnen und Spieler sind einfach kommunikativ nicht so auf der Höhe, die sind besser im Tennisspielen. Muss man einfach auch so sagen. Und dann, schreibe ich das einfach oder poste ich einfach, geht es aber um einen Bericht, sagen wir jetzt, wo dann auch auf einer anderen Plattform gezogen wird von Tennis Schweiz und dann umgeschrieben wird, dann tue ich die Spielerin oder die Spieler schon fragen und sagen, hey, ist es gut so, kriegst du irgendeinen Fehler, schau doch schnell drüber, mach einen Vorentwurf und dann ist meistens so, hey, nein, es sieht mega cool aus, es ist gut so, es geht jetzt mehr um Turniersieg, es geht nicht um wirklich negative Sachen. Ich habe aber ein schönes Beispiel von der Leonie Küng, wo man im Bericht sieht, sie hat gegen eine Top 100 Spielerin gehabt, so dort in den Rängen umeinander und sie hat verloren gehabt, hat aber einen mega guten Match gezeigt, gut mitgehabt und dann hat es einen, sagen wir, kritisch positiven Bericht gegeben und ich meine, du siehst dann auch, ob eine Spielerin das schätzt oder nicht und sie hat sich bedankt für den Bericht, wo sie eigentlich was darum geht, dass sie verloren hat. Aber das zeigt dann auch für mich mega Grösse und auch gewisse, ja, das zeigt, dass sie erwachsen ist.
Ja, gut, und es kommt natürlich auch drauf an. Ich habe das ja bei mir in den Coachings auch immer. Ich kriege ja immer teilweise ja eine Stunde nach Matchende so einen ersten kleinen Bericht, wie es lief. Das heißt, es ist nicht zu verwerten. Ist ja völlig emotionsgeladen, aber rein informativ nicht zu verwerten. 24 Stunden später, gute Informationen. Jetzt haben wir eine Grundlage, auf der wir weiterarbeiten können. So, das ist ja dann auch bei dir die Frage, okay, wann ziehst du die Informationen vom Spieler? Wenn das relativ zeitnah kommt, heute gerade durch Social Media, also das sehen wir ja auch immer wieder viele Spieler kurz nach Matchende schon das Smartphone in der Hand, dann geben sie irgendwelche Infos raus. Ja, logisch kommt da nur eine schlechte Information rüber. Auf der anderen Seite, das, was du jetzt gerade gesagt hast, Noel, am Beispiel von der Leonie Küng, ja, man muss natürlich auch froh sein, wenn du irgendwo Region 200, 300 stehst, sage ich mal, und es wird über dich berichtet, weil du hast das eingangs gesagt, wo wird denn heute noch berichtet? Also in einer Basler Zeitung, in einer Süddeutschen Zeitung in Deutschland, in der Frankfurter Allgemeinen, ja, da wird von den großen Grand Slams berichtet, aber da muss dann schon was gerissen werden. Aber jetzt ein Nachwuchsspieler wie ein Henry Bernett, wo jetzt den Sprung im Herrenbereich gehen möchte, ja, wo wird über den berichtet? So, und das ist natürlich für die Spieler auch wieder eine Möglichkeit, ja, auf sich aufmerksam zu machen, auch für Turniere, auch für Sponsoren, für Anlässe, wo sie vielleicht auch noch mal ein bisschen was holen können. Und ja, dann ist das eine gute Sache.
Ja, absolut. Und auch, dass sie langfristig gesehen werden, oder? Eben nicht so wie ein Henry Bernett. Ich sage, wenn jetzt von ihm ein halbes Jahr wieder nichts hörst, dann sind die meisten Medien weg. Und da zeichne ich mich halt ein bisschen aus, dass ich dann trotzdem dranbleiben und noch die Story sehen, wie ist der Weg zurück gewesen und alles. Und das siehst du
Ja, und man
von
kann ja
vielen
sagen,
gar
okay, ein
nicht.
Spieler ist verletzt gewesen. Also es gibt ja immer wieder Spieler, wo verletzt sind. Das ist ja normal. Das gehört im Spitzensport auch dazu. Und da muss man aber auch sagen, okay, jetzt muss man den Blick nach vorne richten. Jetzt muss man, kann man vielleicht auch mal berichten, wie ist der Weg zurück? So, was hat sich in den letzten 6 Wochen nach der Verletzung ABC, was hat sich da getan? Hey, der Spieler steht kurz vorm Comeback und das ist in Ordnung. Und ich sage, das ist halt aber auch wieder. Und ich denke, das wirst du auch sehr gut erleben. Kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und ich glaube, es ist verständlich, die Spieler schützen sich natürlich auch ein bisschen, weil sie natürlich auch Angst haben, dass zu negativ über sie berichtet wird, dass sie zu sehr in den Dreck gezogen werden. Und wenn sie da nicht merken, dass eine gewisse, ja, Vertrauensbasis jetzt zum Noel da ist und wissen, hey, der schreibt seriös, der schreibt ehrlich über mich, ja, der gibt vielleicht auch mal ein kritisches Wort, dann sagen sie lieber nichts. Und wenn man zum Beispiel schaut, die Tage, wie ein Arthur Fies jetzt schon ein bisschen so durch die sozialen Netzwerke gezogen worden ist, weil er einen Ermüdungsbruch in der Lendenwirbelsäule hat mit 19. Da sage ich, ja gut, dann schau mal nach, wie viele Spieler heute im Profisport allgemein mit 19, 20 Ermüdungsbrüche haben.
Ja.
Das ist eine der häufigsten Verletzungen mittlerweile. Ja, klar wurden da vielleicht unten raus Fehler gemacht. Ja, aber von was reden wir hier? Wir reden nicht von Hobbysport, wir reden von Spitzensport, die jeden Tag unvorstellbare Leistungen bringen. Und ich sage, wenn du dann lesen darfst oder musst, was da über dich berichtet wird, und es geht zu oft in eine falsche Richtung, und wir sehen es ja im Fußball, die Spieler, die wissen teilweise, welcher Reporter hat den Artikel geschrieben. Jetzt kommt eine Interviewanfrage von dem Reporter, die lehnen sie ab, sie machen sie gar nicht, weil sie wissen, es wird eh nur Scheiße geschrieben. Und da verstehe ich schon auch ein bisschen die Spieler.
Sie müssen sich halt auch schützen mit den Informationen eben, die es rausgeben. Ich denke, im Tennis noch extremer als im Fußball. Fußball ist ein Mannschaftssport. Tennis, klar, hast auch ein Team dahinter, wenn du grösser bist. Aber trotzdem, du gibst Informationen direkt preis. Sagen wir, wenn du sagst, ich bin gerade momentan in einer Phase, wo ich Depressionen habe, mentale Probleme habe, dann weiss jeder Gegner, du bist verwundbar. Und dann hast halt auch ein Problem. Das heißt halt lieber nichts und dann checkt niemand, der rast ist auf dem Platz mal aus, verhackst ein Racket und dann bist du, deutsch gesagt, doppelt vom Dienst oder einfach der Rabauk.
Ja, man möchte sich ja auch nicht in die Karten schauen lassen, sage ich mal.
Genau, ja.
Gib uns mal so zum Abschluss von dem Projekt Tennis Schweiz, wo ich sehr, sehr cool finde, mal so einen Ausblick. Was ist so deine Vision? Wo möchtest du das Projekt hin entwickeln? Was für Chancen siehst du? Was für Hürden siehst du aber auch? Gib uns da mal nur ein bisschen Einblick.
Hürde sehe ich, irgendwann, wenn es grösser wird, ist es bildrechtlich, videorechtlich, vor allem auf ATP und WTA-Stufen nicht möglich. Gerade das beste Beispiel, Roland Garros, ist recht strikt mit den Regelungen. Dort musst du zum Beispiel auch schauen, dass absolut kein Logo von denen verwendet ist. Ich habe mal ein Schreiben von einer Anwaltskanzlei von denen drin gehabt, das ist echt gewesen, dass ich das sofort zu löschen habe, sonst werden weitere rechtliche Schritte folgen, bla bla bla. Dort sehe ich sicher Hürden, weil halt kein angemeldetes Medienunternehmen bist, wo irgendwie mit Medienpass und alles ausgestattet werden kann, sondern dass man halt der Kleine ist mit trotzdem nur 5000 Abonnenten und einer sehr tollen Reichweite, ja. Aber wenn du mal gesperrt wirst, dann bist du gesperrt und bist weg. Das heißt, das werden die Hürden sein, genauso wie KI, wo die Hürden werden sein, wo vielleicht automatisierte Berichte kann rausgeben. Klar, nicht so sich emotional oder mit Hintergrundwissen. Ich meine, das Wissen muss auch von irgendwo kommen. Das ist irgendwo auch zum Glück in meinem Kopf oben und nicht nur bei KI. Und dann die Vision, die du angesprochen hast, jetzt um das ein bisschen positiver formulieren, ist irgendwann vielleicht ein gewisser Prozentsatz, sag ich jetzt mal, in dem Bereich können go schaffen. Ich spreche jetzt nicht unbedingt Tennislehrer an, sondern ich spreche es an über eine, sagen wir, über ein Medienunternehmen können Tennisbericht schreiben. Für da muss aber die Nachfrage auch da sein. Ich habe jetzt gemerkt, in der Schweiz ist die momentan leider nicht so hoch. Das heißt, es ist eigentlich wieder eine Hürde. Aber dass, wenn es irgendwann einen Boom gibt, nehmen wir jetzt gerade Henry Bernet oder Flynn Thomas zum Beispiel, dass die dann auch etwas auslösen können in der Schweiz, dass dann wieder gefragter ist und dass ich dann mein Wissen, das ich jetzt habe, auch über Schweizer Tennis, was der Weg ist. Ich meine, den Henry haben wir, wo er noch nie etwas gewonnen hat, in unserem Podcast gehabt, vor 1,5 Jahren. Im Mai vor der French Open 2024 und plötzlich ist der Podcast nachher nochmal durch die Decke, weil wir einfach plötzlich alle kennt haben.
Ja, du hast gerade angesprochen, die Nachfrage, nimmst du wahr, ist momentan in der Schweiz nicht so hoch. Woran machst du das fest?
Ich sehe es anhand von anderen Berichten auch im Internet, wie viele Kommentare oder eben wie viele Nicht-Kommentare das es hat im Vergleich zu einem, ja, normaler Bericht im Fußball. Klar, das ist Fußball natürlich viel begeisternder. Es ist in den Medien auch offensichtlich, dass wenn es kein kritischer Bericht ist oder so, dann regt sich niemand auf. Das Kommentarfeld ist eigentlich meistens dort, um sich gegenseitig anzuschimpfen und zu beleidigen. Das ist leider einfach so. Aber anhand von dem schreiben die heutigen Medien, die meisten heutigen Medien, den Bericht, was sehr schade ist. Und die Klicks sind einfach, ja, es sind zu wenig. Es ist auch, sobald es Richtung Future-Stufe geht, wenn ich auf Instagram etwas poste, es wird einfach nicht so angeklickt, wie wenn es etwas ist, wo zieht, wie eben Henry an Dominik Stricker zieht, ob positiv oder negativ. Aber die man nicht kennt, das zieht manchmal nicht so nachher. Müsste ich mich jetzt auch hinterfragen, mache ich etwas falsch?
Was denkst du, was müsste passieren, dass da in Zukunft ein bisschen mehr geht? Weil ich denke, es hängt natürlich auch in der, sagen wir es mal, breiten Bevölkerung in der Wahrnehmung zusammen. Ja, was da ATP, WTA 400, 500 abgeht, ja, das ist ja nichts. Aber was denkst du, was müsste da passieren? Was müsste da für einen Ruck durch die Schweizer Tennislandschaft gehen, dass da in Zukunft ein bisschen mehr, ja, Wertschätzung vielleicht auch stattfindet?
Da müssen wir, also ich muss jetzt mega weit gehen ausholen, weil ich habe da sehr viele Meinungen. Es ist nur zum Beispiel nur schon so, man kann fast kein öffentlich, also man hat fast keine öffentlichen Clubs in der Schweiz. Also ich wüsste sehr wenig, man muss gerade eine Clubmitgliedschaft zahlen. Klar kann man als Gast mal mitgehen bei einem Kollegen, der vielleicht in einem Club ist und so. Aber auch dort, ich ziehe das Beispiel zu Amerika. Ich bin 3 Monate in Amerika mal arbeiten, jetzt in Georgia. Die haben riesen Sportanlagen. Klar, es hat Asphaltplätze. Es ist nicht die beste Unterlage. Es ist für Gelenk und alles nicht so toll. Aber du kannst dort einen Aufschlag machen. Du kannst mal mit einem Kollegen gut Tennis lernen. Weil es ist einfach schwierig, in die Tennisszene reinzukommen. Mal überhaupt an ein Racket reinkommen. Was braucht es? Gute Schuhe. Irgendwo ja auch, wenn du auf Sand spielst. Und einmal einfach, dass jedem bewusst ist, da außen, wo im Tennis, wo im Fernsehen Tennis schaut, und irgendwie fragt, hat jetzt der Ball ins Netz geschossen? Ist das so schlecht, so schwierig kann es ja nicht sein. Aber Tennis ist eben nicht einfach schnell Padel und einen Badmintonschläger in die Hand nehmen und ein paar machen übers Netz spielen. Da braucht es koordinativ und anderswitige Eigenschaften eben noch.
Ja.
Was den Sport so toll macht, oder?
Ja, das ist ja das Schöne an dem Tennis. Ich sage das ja auch immer wieder im Coaching. Ich habe ja auch immer wieder die Anfragen von Spielerinnen und Spielern, wie gesagt, hauptsächlich im Segment 30 bis 65. Das ist ja mein Hauptklientel. Und die beschreiben aber immer, ich sage es mal, in 8 von 10 Fällen alle das gleiche Problem. Die haben mehr oder weniger alle das gleiche Problem. Aber was ist Tennis letzten Endes? Tennis ist nicht nur Technik. Tennis haben wir Taktik, da haben wir Mental, da haben wir Ernährung, da haben wir Athletik. So, und alle diese 5 Säulen, in jeder Säule solltest du halt ein bisschen was können. Du solltest nicht zu schlecht aufgestellt sein, sage ich mal so, weil ansonsten kommt das hinten raus nicht gut. Jetzt haben wir Anfang der Podcast-Folge, bevor wir da den Aufnahme-Button gedrückt haben, haben wir auch gesagt, ja, wir schauen mal, wo uns die Podcast-Folge hintreibt. Wir wissen es teilweise nicht. Das ist auch das Schöne an dem Interviewformat, dass wir da nicht sagen, hey, Interviewgast Noel, wir haben hier 15 Fragen, die kauen wir jetzt von A bis Z durch und da gibst du deine Antwort. Jetzt sind wir zu einem Punkt gekommen, wo wir noch nicht drauf hatten. Das könnte auch mal noch ein separates Podcast-Thema werden. Aber du hast es jetzt schon angesprochen und da möchte ich jetzt kurz mit dir ein bisschen nochmal tiefer rein. Thema öffentliche Tennisplätze. Es gibt es in Österreich, weiß ich, weil ich Kunden aus Österreich schon hatte und auch habe. In den USA auch, ja. Es gibt es ja aber auch zum Beispiel in Zürich. Ja, also ich bin zum Beispiel freitags trainiere ich in Zürich in Frauenthal Ober, wo ja von der Stadt betrieben wird, wo ja 9 Sandplätze im Sommer alle öffentlich sind, wo du anmieten kannst für einen sehr fairen Betrag. Und ich glaube, korrigiert mich, liebe Züricher, wenn ich falsch liege, ich glaube im Sommer über 40 öffentliche Sandplätze, wo du spielen gehen kannst, wo von der Stadt gewartet werden, sage ich mal, wo da betrieben werden, ist für mich fast einzigartig in der Schweiz. Also darfst gerne sagen, ob du eine Ecke kennst, wo es mehr hat. Ich habe schon einen Fall erlebt, da war ich mit einem Kunden in Stans. Die haben auch der Tennisclub, wo direkt am See unten ist, wo die Buddy nebendran ist, hatten auch einen öffentlichen Tennisplatz. Wir haben da drauf trainiert. Einen Tag später habe ich vom Präsidenten den Kontakt gekriegt, dass wir das in Zukunft nicht mehr dürfen. Der Tennistrainer hat sich beschwert, wir wären Konkurrenz zu ihm.
Ja,
Habe ich mir
okay.
gedacht, ach du meine Güte, hey, ich komme aus der Region Basel, wir sind heute mal da mit einem Kunden aus dem Kanton Uri. Ja, und dann muss ich mir so eine Scheiße geben, du. Also um Gottes Willen, hey. Also, dass
Also
ihr da mal Einnahmen generieren könnt, ich check's nicht. Aber ich frage mich da, jetzt Basel, bekannt als große Sportstadt, öffentliche Tennisplätze, das müsste doch zu machen sein, oder wie siehst du das?
absolut, das ist ja genau das, was ich auch so denke. So, wieso machen das nicht? Wieso macht der Kanton nicht etwas? Wieso versucht man jetzt provokative Frage, nicht über einen Verband etwas mit dem Kanton zu machen, weil schlussendlich ist es ja genau im Interesse vom Tennissport. Und vielleicht muss man dort auch mal ein bisschen wegkommen von, ah, ich habe Angst, in etwas zu investieren, wo nicht gerade direkt einen Ertrag gibt. Ich sage, wenn du die Plätze einstellst, wirst du nicht den Ertrag haben durch die Einnahmen, die kommen von den Leuten, die das zahlen. Aber du wirst den Ertrag haben, dass vielleicht der ein oder andere wieder mehr Tennis spielt. Die lösen dann eine Lizenz, die auch wieder kostet. Oder du hast vielleicht mal einen von diesen 2000 Leuten, die dann das mehr machen, vielleicht, oder 1000 Leute, hast ein Talent, das auf Biel geht. Wer weiß.
Ja.
Und schlussendlich, umso mehr Tennisspieler es hat, umso mehr Konkurrenz hat und umso besser wird das Niveau. Weil wenn du einen besten Schweizer Tennisspieler hast und der keine Konkurrenz hat in der Schweiz, dann muss er so schnell wie möglich ins Ausland, wenn er da nicht besser wird.
Was ja auch wieder mit wirtschaftlichen Kosten in der Regel verbunden ist. Aber ich denke,
Genau.
ich sage auf der einen Seite, und das ist was, wo ich halt nicht verstehe, viele Clubs klagen über mangelnde Auslastung. Und das wurde ja eigentlich erst wirklich publik durch die Corona-Pandemie, wo dann alle Clubs ja eigentlich auch verpflichtet worden sind, mit God Cords zu arbeiten, mit Eversports oder wie die heißen alle zu arbeiten, mit diesen Buchungsportalen. Da musste man ja dokumentieren, wer spielt, wann spielt er, damit man gegebenenfalls Gegenmaßnahmen einleiten kann. So. Das viel Interessantere ist doch aber, dass man mal eigentlich sieht, wie ist eigentlich die Auslastung von Tennisclubs? Und wenn man da mal dann noch die Tennisschulen oder die Tennistrainer mal rausnimmt, ich habe das dann mal in einem Club, wo ich noch die Tennisschule geleitet habe, gemacht. Ich habe mal eine Auswertung, eine Auslastung der Platzkapazität gemacht mit Tennisschule und einmal ohne. Das ohne, muss ich eigentlich sagen, die Anlage kannst du schließen, das ist ein toter Fisch. Und wenn dann sagst, wenn du jetzt eine Anlage nimmst in Basel, Club, kein Name genannt, hat als Beispiel 6 Plätze, dann könntest du meiner Meinung nach ohne Probleme 2 Tennisplätze für die breite Öffentlichkeit aufmachen. So, ich sage das am Beispiel Zürich. Da kannst du unter der Woche, musst du dich festhalten, die Stunde für 15 Franken buchen. Das ist Wahnsinn. Wochenende und Feiertagstarif, ich weiß gar nicht genau, ob es abends auch ist, ich glaube aber nicht, ist 25 Franken. Hey,
Ja,
diese Plätze, müsst ihr mal draufgehen, das ist ausgebucht. Du musst teilweise eine Woche vorher buchen, damit du am Freitag deinen Platz hast. Die Anlage ist voll von Trainern, die mit externen Kunden kommen, von Spielern, die aus dem Quartier sind, die sagen, nee, ich muss nicht in den Club, ich will einfach Tennis spielen. Aber heute diese Hürde, du musst erst in einen Club gehen, um die Sportart zu machen. Das gleiche wie im Fitnessstudio. Du musst in ein Fitnessstudio. Nein, ich kann bei uns hier im Dorf 500 Meter neben der Buddy ist ein Outdoor-Studio, blöd gesagt. Da kann ich meine Übungen machen gehen.
Ja,
Warum
ist
soll
so.
ich in ein Fitnessstudio gehen? So, ich tue meinem Körper trotzdem was Gutes. Ich tue der Fitnessszene trotzdem was Gutes, weil ich mir Tools kaufe. Das Beispiel im Tennis. Sie kaufen trotzdem einen Schläger. Sie lösen, wie du gesagt hast, irgendwann trotzdem ihre Lizenz und so weiter. Und da ist für mich so die Frage, warum geht man den Schritt nicht? Ich höre dann teilweise, ja, die machen uns die Plätze kaputt. Das ist für mich zu billig. Also jedes Mitglied kann den Platz kaputt machen. Ich sage, wenn man mal an den vernünftigen Menschenverstand vom Tennisspieler appellieren. Da geht doch keiner auf einen öffentlichen Platz mit der Absicht, den Platz zu zerstören.
Nein, absolut nicht. Da
Macht
muss
doch
man vielleicht
keiner.
mal höchstens die Einschätzung, aber da fängt es ja genau an. Es ist zum Beispiel, ich bin mit einem Kollegen, beide Clubmitglieder, auf dem Platz. Wir haben den Ballkorb mitgenommen. Er war Anfänger dort und schon wirst du dumm angeschaut, weil es schon irgendwie ist, ah, wir haben aber eigentlich einen Trainer hier im Club und ist jetzt gegen Entgelt und kommt schon von ihm etwas über und einfach das Angstdenken die ganze Zeit und nicht einfach mal machen. Es ist lieber motzen und nichts dagegen machen. Also motzen im Sinne von lieber tun wir uns darüber beschweren, dass wir keine Auslastung haben, statt einen Platz für die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Weil es könnte ja schon sein, dass sich die Person dann in dem Club so wohl fühlt, dass man sich anmeldet.
Ja.
Aber man traut sich ja gar nicht. Ist denn, ich frage mich dann auch, ist es einfach manchmal ein bisschen veraltet? Machen die Jungen zu wenig aktiv in einem Vorstand mit, wo die Innovationen vielleicht gerne würden haben und dass dann das Alter einfach so weiterläuft, wie es halt 20 Jahre schon läuft und nein, wir machen jetzt nichts anderes. Ich meine, man kennt es, glaube ich, von jedem Unternehmen.
Ja, es ist ja jeder, das liegt ja vielleicht aber auch schon in der Natur vom Menschen, liegt auch schon in der Natur vom Tennisspieler. Das merke ich ja auch immer, wenn du mit neuen Dingen kommst. Man möchte sich möglichst nicht verändern. Man tut sich schwer mit neuen Dingen. Warum? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wir bleiben lieber in unserem schönen warmen Nest sitzen, wo uns nichts wehtut, wo uns nichts piekst. Aber das wissen wir alle, wo entsteht Raum für Wachstum, wenn wir rausgehen aus der Komfortzone. Und vielleicht muss einmal ein erster Club mal einen ersten Schritt machen und sagen, hey, let's go. Aber wenn man mal die Anzahl Plätze nimmt, die ja in Basel zur Verfügung stehen, die in Bern zur Verfügung stehen, wo auch immer, da ist sicherlich Potenzial da. Und ich habe mal das hier mal notiert. Da werden wir mal auf jeden Fall ja das Thema mal noch irgendwo vertieft mal anschlagen. Öffentliche Tennisplätze, kann das nicht eine Zukunft auch wieder oder eine Chance für den Tennissport sein? Und ich denke, das ist sicherlich ein sehr interessanter Punkt. Ein
Ja, ich hoffe, dass das in Zukunft wirklich irgendwo mal ein Club macht. Ich glaube, auch der Erste, der es macht, sagen wir es in Raum Basel, der wird davon profitieren.
ja, und es ist doch auch so eine Art Dominoeffekt. Es fängt mal einer an und der nächste zieht mit. Und kann man gern mal auf die Homepage vom Sportamt Zürich gehen und sich mal die Anlagen anschauen. Es ist ja, ich glaube, die Lenk, die gibt nur zwei oder drei Plätze oder nur einen Platz als öffentlich frei. Ein anderer, der macht acht Plätze, ein anderer, da hast du 12 Plätze. Es liegt doch jedem frei. Und um mal zu sagen, über die Buchungssysteme, du kannst doch nachvollziehen, wer den Platz genutzt hat. So, und wenn man da an den normalen Menschenverstand appelliert, es ist eine Chance für die Clubs, es ist aber auch eine Chance vor allen Dingen für den Tennissport. Weil, wie gesagt, die ganzen Anfänger auch oder auch viele Hobbyspieler, die wissen gar nicht mehr, hey, wo kann ich heute frei spielen gehen? Am Wochenende sind die Plätze mit Interclub voll, mit Verbandsrunden voll. Deutschland das Gleiche. So, dann gehst du auf eine öffentliche Anlage und gehst dort spielen. So, am Ende spielt es keine Rolle, ob du öffentlich spielst oder in einem Club. Es geht darum, dass du Tennis spielst, dass du dich deinem Hobby nachgehen kannst. Um das geht's.
Ja, und das Angebot einfach da ist, weil ich höre mega viel an mich so, was machst du sportlich so? Ja, ich spiele Tennis. Ah, das habe ich auch immer schon probieren. Aber sie machen es nie, weil sie es irgendwie nicht wissen. Es braucht einen Schläger, es braucht Leute, die auch dann vielleicht sagen, ja komm, ich habe noch einen zweiten Schläger daheim, wir gehen auf den Platz, wir schauen mal die Basics an. Das kann einfach mal der Ball, wenn es geht, hin und her spielen oder sonst das Gefühl bekommen. Aber eben, das Angebot muss da sein. Ich
Ja.
kann dir erzählen, wie ich bin durch einen Ferienpass, ich weiß nicht, ob das in Raum Basel kennt,
Ja.
bin ich aufs Tennis aufmerksam geworden. Ich habe daheim der Eltern immer gesagt, ich würde gerne endlich mal ein Tennistraining, ich würde mal schauen, weil irgendein Sport gefällt mir einfach. Ich habe den Nadal im Fernsehen gesehen, das war so mein Vorbild gewesen dort, wie er gekämpft hat. Und dann habe ich 3, 4 Jahre gebraucht, bis ich endlich in den Ferienpass konnte, weil das immer so ausgebucht war, das Tennis. Und nach dieser Stunde habe ich gesagt, Mami, Papi, ich will einfach Tennis spielen.
Ja. Nein, aber das sind ja mal die Einstiegsmöglichkeiten, die man heute mal nutzen kann.
Ja.
Jetzt würde mich noch, wir haben das anfangs der Podcast-Folge thematisiert, wir haben das Projekt Tennis Schweiz und dann, ja, man könnte sich ja auf das eine Projekt voll und ganz fokussieren, aber nein, man meint, man muss auch noch einen Podcast machen, das rundet dann das Gesamtauftreten sauber ab und dann bist du irgendwann noch auf die Idee gekommen, deinen Tennis-Podcast Sip and Charge zu gründen, ist das richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Das ist mit dem gleichen Kollegen, wo man schon gesagt hat, eben, es hat ein bisschen wenig News über die Schweizer Spielerinnen und Spieler. Und jetzt haben wir noch einen Tennis-Podcast gegründet. Ist halt ein bisschen basic, kann man sagen, oder? Weil jeder Zweite hat heutzutage einen Podcast und es ist Herzbrot, wo man da hat, im Podcast-Business, sagen wir es mal so, zum Hörerinnen und Hörer gewinnen.
Warum sagst du hartes Brot?
Weil sehr viele Podcasts schon gibt und die Leute mit draufkommen, dass es geht und auch irgendwie musst du dann dich dann können profilieren. Das heißt, du musst regelmäßig eine Podcast-Folge aufnehmen, dass es trotzdem kommt. Du musst aktuell sein. Es braucht ein Setup, wo auch wieder Geld kostet. Ich weiß nicht, wie du machst, um den Podcast zu vertreiben. Wir nutzen auch ein Tool dort, wo auch ein Jahresabo ist im dreistelligen Bereich. Also ein tieferer, aber trotzdem, es ist mit der Anschaffungskosten verbunden. Und dann solltest du den Ton noch machen und alles. Ich sage, einfach, bis die Leute draufkommen, es ist so schwer, dass du mal pro Folge wenigstens 100 Hörerinnen und Hörer hast. Dass sich
Ja.
das auch wie lohnt für dich, oder?
Ja, nein, aber ich denke, bevor wir mal ein bisschen tiefer reingehen, was er mit eurem Podcast macht, ich denke, das A und O beim Podcast-Thema ist ja, du musst überhaupt erstmal anfangen. Das ist mal Punkt 1. Und da musst du letzten Endes musst du Kontinuität reinbringen. Ja, also ich sehe das ja auch bei vielen Trainerkollegen, die dann einmal im Monat oder plötzlich haben sie wieder ein bisschen mehr Zeit, meistens in der Wintersaison. Im Sommer sind ja alle Tennistrainer chronisch überarbeitet. Ja, dann haben sie ein bisschen weniger Zeit. Und das ist halt auch so ein Schlüsseleffekt. Du musst beim Thema Podcast, was sicherlich in Zukunft noch viel, viel mehr kommt. Und wenn ich zum Beispiel schaue, jetzt sind wir dann bei über 300 Folgen, weil ich auf dem Podcast-Zug aufgesprungen bin, da hat ihn ja noch kaum ein Tennistrainer genutzt. Und das Wissen, wo du jetzt hast, wenn ich das vergleiche zu Folge 1 bis Folge 10, das ist natürlich schon genial. Aber ich sage, Podcast, immer mehr Leute hören sich Podcast an. Deshalb haben wir auch gesagt, wir machen da weiterhin 2 Folgen in der Woche. Das ist brutal, ja, weil, wie du auch sagst, es ist mit Kosten verbunden, es ist mit Arbeitszeit verbunden, auch die kostet. Du musst da überlegen, irgendwann Themen, ja, was mache ich denn noch? Es ist schon viel durch. Du musst trotzdem probieren, relativ aktuell zu sein. Auf der anderen Seite, ja, wer schaut heute noch wirklich klassisches Fernsehen? Wer hört heute noch klassisches Radio? Also klassisches Radio noch verrückter. Es hört ja kaum mehr einer klassisches Radio. Und wenn du mal guckst, ganz viele rennen heute mit den Knöpfen im Ohr rum, mit den AirPods rum. Du, was löschen gerade für ein Lied? Ah, ich höre Podcast. Ah, okay. Also es hört gefühlt jeder Podcast. Und ich glaube, in den nächsten Jahren wird, und damit der Meinung bin ich nicht alleine, da sind noch ein paar ganz große Player der Meinung, in den nächsten Jahren wird das Thema Podcast, das Thema Radio fast komplett ablösen. Und ich sage, wenn da natürlich spannende Formate hast, Tennis Schweiz, Informationsdienst da dazu über den Schweizer Tennissport und das dann über den Podcast rausballerst, wie ich immer so schön sage, ja, das rundet natürlich dann das Paket auch noch ab. Und auf der einen Seite musst ein bisschen was investieren, auf der anderen Seite, was die Leute halt auch einfach schätzen, ist, ja, wenn es authentisch ist. Stell dir vor, du sitzt mit dem Kollegen im Restaurant, im Café und ihr unterhaltet euch über das und das Thema. Die Leute erwarten gar nicht die höchste Qualität und den besten Tonschnitt und das raus und das raus. Wo ich vor ein paar Monaten da diesen blöden virellen Infekt hatte und da rumgehustet habe, haben wir auch überlegt, sollen wir es rausschneiden? Nee, wir haben es drin gelassen. Wenn es zu hart war, dann haben wir gestoppt, nochmal von neu begonnen. Aber das schätzen doch die Leute. Wenn du
Ja,
im
das Menschliche
Restaurant mit deinem
schätzt es,
Kumpel
ja.
sitzt und einer muss niesen, sagst du ja auch nicht, ja, fangen wir von vorne an das Gespräch. Heißt im Podcast, wir schneiden es raus. Nein, das macht es doch authentisch. Und ja, da beim Podcast, wo gehst du da rein? Was ist da euer Schwerpunkt? Wie kombiniert ihr das mit Tennis Schweiz?
Also, wir machen es aus aktuellen Geschehnissen im ganzen Tenniszirkus natürlich, zweiwöchentlich. Wir verbinden es meistens mit Tennisspielen nachher, dass sich das lohnt, auch zusammenzuhocken, alles aufzunehmen. Und dann noch, wie läuft es in der Schweizer und Fragen von der Community schlussendlich. Und nachher nehmen wir einfach auf. Wir haben am Anfang mal ein Folge skriptet und das haben wir gefunden beim Nachhören. Das ist absolut die schlechteste Folge von allen gewesen. Und jetzt tun wir nur noch mit ihnen reden. Und wenn wir merken, wir sind in der Zeit schon fast drüber, dann tun wir auch unterbrechen. Wir haben gesagt, wir haben jetzt so ein gutes Gespräch gehabt, wie du sagst, wie mit dem Kollegen im Restaurant sitzt und einfach drauf losreden. Klar, mit ein bisschen Bedacht, vielleicht noch wegen Gender und so, manchmal auch ein bisschen gehemmt, das kennst du wahrscheinlich auch, dass du dann hier nichts Falsches sagst, aber schlussendlich einfach drauf losreden und aufnehmen. Und was wir gesagt haben, wir wollen nicht davon schneiden. Also, wir haben jetzt einen, der unseren Podcast amix bearbeitet, das vom Ton her und so, stimmt. Aber der hat gesagt, ich habe nicht gewusst, ich habe gemeint, ich muss noch alles gut zusammenschneiden. Und so, nein, die Folge ist uncut. Wie du sagst, wenn drei Nüsse ist, dann machst du weiter, machst noch einen Spruch so, ja, heute hast du es gleich, das dritte Mal und so, und dann machst du weiter.
Ja, also ich sage, das kann ich ja lüften, das Geheimnis. Das Einzigste, was ich schneide, ist der Anfang und das Ende.
Genau,
Der
ja,
Rest schneide
das
ich
muss man
nichts.
ja. Genau,
Und
das ist ja cool.
ja, ich, je nachdem sogar, schneide ich teilweise, denn wenn ich jetzt eine Solo-Folge mache, wo ich alleine was mache, muss ich den Anfang gar nicht schneiden. Ich starte direkt rein. Und
Ja,
das ist
eben.
wirklich aufwandmäßig, ist das brutal. Klar, kannst du immer noch mehr rausholen. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, inwiefern willst du mit einem Podcast monetarisieren? Da sage ich dann wieder, da hast du natürlich, ja, sei es mal hart, keine Chance gegen die großen Player wie Sky, wie Sport1, wie Basler Zeitung, Sportpodcast, das Beispiel, der FC Basel Podcast. Ja, da kommst du ja nicht hin. Aber das sage ich,
Nein.
im Endeffekt ist es ja auch wieder. Es ist für die breite Masse, für die leidenschaftlichen Tennisspieler und denen ja auch immer wieder so zu zeigen, schaut mal, es ist nicht schwer, aber das Wichtigste, das Schwere ist ja mal anzufangen mit einem Thema und es mal zu machen, so wie du mit deinem Podcast, wie du mit deiner Plattform Tennis Schweiz begonnen hast. Einfach mal anfangen, machen und umsetzen und dann schauen, wo sich so die, ja, die Welle hintreiben lässt.
Ja, ich denke es auch, und vor allem schlussendlich kann man es immer noch anders positiv sehen, wenn das alles nicht klappt, egal wo man hin will, man hat ein Learning daraus gehabt. Ich meine, wer kann eine Stunde einfach angehabt reden? Das muss man auch ein bisschen lernen. Wie tust du, wenn plötzlich merkst, so, jetzt hapert es im Thema, jetzt muss ich irgendeine Frage finden, die trotzdem wieder spannend ist. Wie können wir den Übergang machen? Oder ich meine nur schon das ganze Zeug mit dem Vertrieben auf Instagram. Wie tun ich einen Post erstellen? Was benutze ich da? Was kann ich für Programme benutzen, die am einfachsten sind? Das ist alles nicht so einfach und das kann man lernen.
Ja, aber ich
Trotzdem.
denke, du hast gerade auch einen interessanten Punkt gesagt und das bringe ich dann, ja, etwas unerfahreneren Podcastern. Ich zähle mich jetzt mal mit den Folgen schon mal so ein bisschen zu einer erfahreneren Gruppe, sage ich. Du hast vorher so die Zahl 100 Hörer genannt. Jetzt darf jeder mal ein Gegenbeispiel machen und mietet sich die Stadthalle in Frankfurt als Beispiel. Und hängt irgendwo Plakate oder Flyer aus oder macht Werbung über Social Media und sagt, heute Abend redet er eine Stunde über das Thema XY in der Stadthalle. Ich behaupte, außer dein bester Freund kommt da niemand. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du die Stadthalle alleine füllst. So, wenn du jetzt aber mal anfängst und es hören dir schon mal 100 Menschen zu, ist das schon mal geil. Und jetzt stell dir einfach
Absolut.
mal bildlich vor, du stehst jetzt hier auf deinem Podest und vor dir sitzen 100 begeisterte Tennisspieler, die sich zum Thema X interessieren und die hören dir jetzt zu. Ja, das ist doch eine brutale Wertschätzung. Und das ist heute halt auch, du kannst über das Medium Podcast so schön die Informationen oder halt auch Wissen weitergeben, wo die Leute dankbar sind. Und das ist, ja, das ist ganz, ganz wertvoll. Und wenn dann mal 1000 zuhören, ja, red mal vor 1000 Leuten. Wer ist bereit, vor 1000 Leuten zu reden? Also selber in
Ja,
ein
das ist
Mikrofon zu
nicht so
reden, ist
einfach.
nochmal einfacher. Dann aber vor 1000 Leuten zu sprechen, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber so kannst halt auch relativ gut die Leute damit erreichen.
Absolut. Und ich sage auch eben, Dennis, es ist sehr spezifisch, der Podcast. Es ist nicht irgendwie einfach ein Comedy-Podcast oder so, wo jeder und jede lost, sondern es ist spezifisch. Aber wenn eben, wenn du sagst, wenn nur schon fünf Leute zurückschreiben, hey, mega coole Folge, ich habe es wirklich cool gefunden, haben das und das angesprochen und die Frage ist beantwortet, dann ist man auch schon zufrieden, nebst der Selbstentwicklung. Oder ich
Definitiv.
sage auch, du sagst, du hast 300 Folgen, hast gesagt, gell?
Ja.
Wenn du das vergleichst mit, eben, jetzt können wir das so, wir machen jetzt das ein bisschen länger als ein Jahr, und plötzlich kommt das so Sinn, ah, letztes Jahr ist eben der Match gewesen, Zverev Nadal oder so, und es kommt dann noch das Resultat, und da sind wir, jetzt halt gesagt hast, und du hast können merken, das finde ich nur so, nur schon ein extremes Selbstlearning.
Ja. Jetzt würde mich so zum Abschluss, wir biegen so auf die Zielgerade ein, mal noch ein Ding interessieren, das habe ich mir von vorher gemerkt. Du hast so ein bisschen angedeutet, wo du gesagt hast, die Informationen von den Spielern, wo du kriegst, kannst du auch was Mentales lernen, kannst du was Taktisches lernen, wo du für dich als Tennisspieler rausziehst. Möchtest du mal mit uns so zwei, drei Hauptlearnings teilen, wo du sagst, die ziehe ich so aus den Informationen aus den letzten ein, zwei Jahren Tennisschweiz, Journalismus, wo du da betreibst, was sind so die Hauptlearnings, die du da für dich rausziehst?
Also, mentale Aspekte angesprochen ist der Punkt, wenn er abgeschlossen ist, auch abzuschließen können. Das habe ich früher nicht so können. Das heißt, kurz darüber nachdenken, wieso hast du jetzt den Punkt gemacht, wieso nicht? Nachher Fokus auf deinen eigenen Körper. Ich habe das zum Beispiel gemacht mit, ich habe nie gewusst, was ich machen soll, wenn ich zu viele Gedanken habe. Ich tue jetzt manchmal einfach die Hand auf den Puls legen, dass ich den Puls spüre, dann bin ich nur in dem Moment drin, das hilft jetzt mir mega gut, und nachher überlege, wie ich den nächsten Punkt aufbaue. Und dann wieder rein. Das mental, dass ich einfach Punkt für Punkt spiele, und vor allem, und da bist du auch ein Vorreiter, muss ich sagen, das habe ich auch immer auf Instagram gesehen bei dir, Tennis ist eine Fehlersportart. Du machst Fehler. Und es bringt nichts, vor allem nicht schon gar nicht im Training, sich darüber aufzuregen, über die Fehler, sondern einfach nächste Ball hinspielen und weitermachen. Und akzeptieren. Halt und trotzdem mit clever spielen, aber es geht dann noch viel weiter, aber so, das ist so der Grundstein. Und das andere ist einfach auch, ich habe gemerkt, ich habe einen Bänderriss gehabt, bin relativ früh mit Aufbautraining wieder drin, aber nicht auf dem Tennisplatz. Also es ist auf dem Tennisplatz passiert. Und ich habe gemerkt, nachdem bin ich viel stärker zurückgekommen, bin ich viel mehr auf Neben-Tennis-Aktivitäten gesetzt habe. Mal gut joggen, mal irgendwie welche Übungen machen. Das muss nicht mit Hand sein. Ich kann Wasserflaschen füllen daheim und mit denen irgendwelche Übungen machen oder mit Theraband, was auch immer. Dass das sehr wichtig ist. Und ich sage, gelernt habe ich auch, mal ein bisschen mehr auf den Körper zu hören und nicht nur einmal zu viel reingehen, weil
Ja, das
es
ist
kommt
auch
auf.
nicht verkehrt. Das siehst du teilweise auch. Also immer der ganze, euer Ehrgeiz in Ehren. Aber ja, ich betreibe relativ exzessive auch Trailrunning. Und ja, man hört, man kommt dann natürlich auch mit interessanten Personen immer wieder in Kontakt. Und eigentlich alle sagen immer das Gleiche. Pausen, Erholung, Langsamkeit, jetzt im Laufsport, du wirst schneller, wenn du langsamer läufst. Aber gerade das Thema Pause und Erholung. Und ich sage auch als Hobbyspieler, euer Körper ist doch gar nicht dazu gemacht, jeden Tag auf für euch hohem Niveau zu performen. Gebt dem auch mal Pause. Ja, wenn ich höre, dass Spieler teilweise 1,5 Stunden Aufschlagtraining frei machen, das ist doch cool. Aber macht doch das bitte auf die ganze Woche verteilt und nicht in einer Einheit. Weil
Ja.
ihr habt da Belastungen auf euren Schultern. Das ist einfach, ja, ihr tut euch keinen Gefallen damit. Und was bringen dann diese 1,5 Stunden Aufschlagtraining, wenn er ein paar Wochen später für 4 Wochen mit einer Entzündung im Schultergelenk ausfällt? Also das hilft euch ja auch nicht. Nein, aber
Genau.
sehr cool. Und das sieht man ja auch wieder, ja, wie man eigentlich so ein bisschen aus der Berufung wieder auch, ja, Wissen für sich als Tennisspieler rausnehmen kann. Und das ist doch eine geile Sache. Und das, ja, das ist doch dann schön. Was mich so zum Abschluss von der Podcast-Folge noch interessieren würde, wir nehmen, ich weiß, du bist auch FC Basel-Fan, deshalb nehmen wir die Stadt Basel. Ich darf da keine andere Stadt sagen, da sind die Basler ein bisschen sensibel scheinbar. Wir nehmen die Stadt Basel, große Litfaßsäulen an der Stadteinfahrt von allen Seiten, so große Werbetafeln, LED oder Plakat beschriftet, spielt keine Rolle. So drei Slogans. Drei kurze Sätze oder einzelne Wörter, wo du dem ehrgeizigen, ambitionierten Hobby-Tennisspieler mit auf den Weg geben möchtest. Was wäre das, wo du uns mitgibst?
Also enjoy yourself heißt, hab Spaß am Spiel, gib alles und immer mit Herz dabei.
Cool, sehr gut, sehr spontan. Er wusste es vorher nicht.
Ja, nein, ist jetzt gerade
Ja, aber da.
ein bisschen.
Das ist mit Absicht und da kommen dann aber auch die besten Dinge raus. Und das ist klar, mancher sagt, oh, ich muss mal kurz überlegen. Ja, dann überleg kurz. Aber wenn das vorher fragen würdest, du mach dir mal Gedanken, ich werde diese Frage stellen,
Ja, das
Ja.
wäre schade. Das wäre einfach schade,
Es
schlussendlich,
lebt
ja.
davon der Spontanität.
Das
Gut.
stimmt, ja.
Noel, wir haben ja gesagt, wir gucken, dass wir so plus minus in einem Stundenfenster drin bleiben, weil wir aus Erfahrung wissen, das schätzen die Leute. Das hören sie sich dann gerne in einem Wisch mal an oder halt so in einem Zweisetzer, die erste Hälfte auf dem Weg zum Training, dann Tennis spielen und der Rest auf dem Heimweg. Und das ist geil. Und in dem Sinn bin ich eigentlich, ja, mit meinem Latein positiv gesagt am Ende. Hast du noch was, wo du der Community, unseren Hörern mitgeben möchtest?
Nein, wie gesagt, haben Spaß am Tennis spielen. Ganz vor allem anderen Leuten auch weiter, gerne die Chance, um auf den Tennisplatz zu gehen. Und dann kann man etwas sehr Gutes aufbauen, um mit den Spielerinnen und Spielern vielleicht auch in Zukunft mal zu trainieren und selber etwas rauszuholen.
Gut, ich sag danke, Noel, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist nicht selbstverständlich, das immer durch den Tag, einem normalen Arbeitstag auch mit einzubauen. Aber dir vielen lieben Dank, dass du da mit dabei warst. Wir werden die ganzen Kontakte zu den sozialen Medien, auch zum Podcast vom Noel, werden wir entsprechend alles verlinken. Dem dürft ihr dann natürlich auch noch folgen, dass da weit mehr als 100, ich weiß nicht, ja, dass wir da mal den Podcast richtig stürmen, dass da die Informationen schön auch aufgenommen werden, wo über die Tennisschweiz kommen und vielleicht ja auch den Ball mal nach Deutschland gegeben. Es gibt ja viele begeisterte Spieler auch in Deutschland. Vielleicht nimmt sich das jemand zu Herzen, das Projekt, kommt da auf Noel zu und sagt, hey, wie hast du das gemacht? Das wäre für Deutschland oder für Österreich auch eine coole Sache. Ja, vielleicht entsteht da in Zukunft noch mehr. Schön wär's. Ist ja auch eine Wertschätzung, wie gesagt, für die jungen Spielerinnen und Spieler, die da aktiv sind und eine coole Sache, hat mir wirklich gefreut, dass du da dabei warst. Vielen Dank dir.
Absolut. Danke vielmals für die Einladung und merci fürs Zuhören.
Gut, also, dem Fall sind wir am Ende. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Kanal gerne abonnieren, Folge teilen und dann hören wir uns in einer der nächsten Podcast-Folgen wieder. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.